Said Faslula ist nervös. Er sitzt im Standesamt im Karlsruher Vorort Eggestein-Leopoldshafen an einem kalten Wintertag im Januar 2023. Vor ein paar Monaten hat er seiner Freundin Jenny einen Heiratsantrag gemacht. Aber noch ist er nicht zum Heiraten hier im Standesamt. Er braucht erstmal das Go vom Amt, dass er alle Unterlagen zusammen hat. Jetzt sitzt er im Büro der Standesbeamtin. Seine Papiere hat er alle dabei. Eigentlich hat er die schon vor ein paar Wochen ans Standesamt geschickt.
Im Standesamt sagt Herr Faslula, in ihrem Reisepass steht Person nach eigenen Angaben. Ich sage ja, okay, was jetzt? Ja, ihre Identität ist nicht bestätigt. Ich sage, okay, was soll ich machen?
Die Standesbeamtin sagt trocken, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten.
Sie haben die Möglichkeiten, zu dem deutschen Botschaft in Iran gehen und ihre Identität dort bestätigen. Ich als anerkannter Flüchtling hier in Deutschland soll in Iran zurückfliegen, um meine Identität zu bestätigen.
Said versucht gegenüber der Frau ruhig zu bleiben, aber er macht ihr schnell klar, warum das für ihn als Flüchtling nicht in Frage kommt. Und jetzt versteht die Standesbeamtin auch. Sie schlägt ihm deshalb Option 2 vor. Einfach zur iranischen Botschaft fahren, nach Frankfurt, und dort seine Identität bestätigen lassen.
Ich habe halt dann diesen Fall von arabischen Journalist Khashoggi in der Türkei auch gehört. Und man hat ja auch Angst. Und habe ich zu dieser Frau gesagt, ich kann das nicht hingehen.
Aber die Standesbeamtin versucht, ihn zu überzeugen.
Nee, ist kein Problem. Ich habe hier viele Iraner, waren auch dort. Ich habe gesagt, ich weiß, aber ich habe nicht gesagt, wer ich bin, was ich mache. Ich kann das nicht machen, weil... Ja, ich habe ein politisches Problem. Ja, ist kein Problem. Da sind halt hier die Leute, die religiöse Probleme haben, gehen hin. Ich kann es ihnen sagen. Ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Googeln Sie einfach meinen Namen.
Said fängt an, es ihr zu erklären. Er ist Leistungssportler, der vor seiner Flucht vom iranischen Regime unter Druck gesetzt worden ist. Nur deshalb sitzt er heute hier in Deutschland. Die iranische Regierung hat ihn auf dem Zettel. Jeglicher offizielle Kontakt mit der Heimat wäre für ihn ein Risiko.
Und er hat mir gesagt, okay, dann müssen Sie Ihren Personalausweis und alles, was Sie halt aus dem Iran haben, mir geben. Landratsamt Karlsruhe geben. Und die schicken halt dann zur Kriminaltechnik Baden-Württemberg und wird halt dann zur Echtzeitprüfung geschickt.
Nach 10 Minuten ist der Termin auch schon wieder vorbei. Said geht nach Hause, ohne Erlaubnis zu heiraten. Und dann beginnt das Warten.
6 Monate später waren gar nichts da.
Seine Freundin ist hochschwanger. Said platzt inzwischen der Kragen. Er hat keine Lust mehr, sich in diese vorgegebenen Abläufe einzureihen. Deshalb nimmt er die Sache selbst in die Hand.
Ich habe selber wirklich bis zum zuständigen Person zur Kriminaltechnik Baden-Württemberg gegangen. Aber die haben mir gesagt, wir können Privatpersonen keine Auskunft geben.
Jetzt ist Saids Geduld ausgereizt. Er nimmt sich eine Anwältin.
Innerhalb 10 Tage habe ich meine Dokumente bekommen.
Im Sommer 2023 können Said und Jenny dann endlich heiraten. Zu dem Zeitpunkt lebt Said Faslula schon 8 Jahre in Deutschland als anerkannter Flüchtling.
Und es zeigt mir, dass deutsche Behörden irgendwann mal Druck möchten. Es ist einfach traurig, dass meine Stimme als ein Mensch nicht gehört wird.
Seit seiner Ankunft 2015 wird Said Faslula immer wieder vor solche bürokratischen Hürden gestellt. Ich bin Marina Schweitzer und ich habe in unseren Gesprächen einen kleinen Einblick bekommen, wie anstrengend das alles ist. Falls ihr hören wollt, wie Said hier nach Deutschland gekommen ist, als professioneller Kanute, der vom iranischen Regime verfolgt wird, und wie es ihm in den Flüchtlingsunterkünften ergangen ist, dann empfehle ich euch die ersten beiden Folgen dieser Staffel. In dieser Folge 3 geht es um die Probleme, vor die geflüchtete Menschen hier in Deutschland von den Behörden gestellt werden. Dass Said sich im Sommer 2023 nach 8 Jahren als anerkannter Flüchtling eine Anwältin nimmt, dass er sich inzwischen selbst zum Amt traut und da auch sprachlich alles versteht, was ihm gesagt wird, das hat er nämlich nicht der überragenden Integrationsleistung von Behörden zu verdanken, sondern einem Sportverein.
Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Ja, wir sind schon in Karlsruhe. Bei den Rheinbrüdern Karlsruhe ist halt mein ja, mein Zuhause, viele sagen zwei in Zuhause, aber hier war tatsächlich für mich Zuhause.
Im April 2024 gibt Saed eine exklusive Tour durch das Vereinsheim der Rheinbrüder. Stage of the Art könnte man das im Fachjargon bezeichnen. Eine Top-Trainingsanlage, super geeignet für intensive Trainingslager, mit allem ausgestattet, was man so braucht. Kraftraum, Seminarsaal, Fitnesscenter, das alles in Deutschland. Einer der Top-Kanu-Nationen der Welt. Das ist für Saed ein krasser Kontrast zu dem, was er 2015 erlebt außerhalb des Vereinsheims. Im Spätsommer 2015, als Saed in Deutschland und nach ein paar Tagen in Karlsruhe ankommt, wird er in einer Flüchtlingsunterkunft im Vorort Rheinstetten untergebracht.
Und das hat dann Gott sei Dank unsere Bundessprungleiter und mein Mentor und, sage ich immer wieder mal, mein zweiter Papa, Detlef Hofmann, gesehen und hat dann schnellstmöglich mit einem Vorstand Rheinbrüder Karlsruhe alles geklärt, dass ich halt dann hierher umziehe.
Detlef Hofmann habt ihr ja schon in der letzten Folge kennengelernt. Seit Faslula bezeichnet ihn heute als einen zweiten Vater, auch weil er sich in der Anfangszeit dafür einsetzt, dass Seid so schnell wie möglich aus dem Alltag im Flüchtlingsheim herauskommt. Eigentlich ist in Deutschland klar geregelt, wer gerade erst hier angekommen ist und noch keinen anerkannten Flüchtlingsstatus hat, der muss in diesen Unterkünften bleiben. Aber Detlef Hofmann ist nicht nur ehemaliger Olympiasieger, er ist seit Jahrzehnten auch Lokalpolitiker und dementsprechend gut vernetzt. Man würde das vielleicht badischen Pragmatismus nennen, wie er tickt, wenn es ihm zu bürokratisch wird.
Also die wichtigste Regel ist, frag nicht erst. Ja. Wer fragt, kriegt eine Antwort und dann vielleicht eine, die er nicht will. So, und er musste sich dort einmal am Tag melden, das hat er getan und er hat halt hier übernachtet. Ende. Und das muss man auch ganz klar sagen. Anders funktioniert es nicht bei uns in Deutschland, weil ich hätte ja da irgendeinen auf der dritten Schiene von unten fragen müssen und da hätte ich die Antwort gewusst. Das geht nicht, ist doch mir klar. Warum soll ich ihn da fragen? Sondern deswegen habe ich ganz Verantwortliche oben gefragt und dann habe ich die Antwort bekommen, er muss sich einmal am Tag dort melden. So, und das haben wir gemacht.
Es ist noch früh in Karlsruhe an diesem Herbstmorgen 2015. Die Kanuten der Rheinbrüder sind schon auf dem Wasser zur ersten Einheit des Tages. Seid ist natürlich auch mit am Start. Seit Wochen verbessern sich seine Trainingsergebnisse. Er wird immer schneller und ist richtig motiviert.
Es gab jeden Tag gute Nachrichten, jeden Tag diese Entwicklung bei dem Training, diese Zeiten.
Nach einer guten Stunde ist das Training vorbei.
Und das war halt dann nach einem Früheinheit, 7.30 Uhr. 8.30 Uhr nach dem Training, wollte nach Hause, ich sag's immer Tschüss, wenn ich gehe.
Im Büro, im Vereinsheim sitzt Detlef Hofmann an seinem Schreibtisch.
Und Detlef hat gesagt, Seid, komm ins Büro. Dann bin ich ins Büro gegangen, hat gesagt, du packst deine Sachen ein und kommst dann zum Verein. Ich hab gesagt, wie zum Verein? Ja, du musst halt dann nicht mehr dort bleiben.
Seid darf ab sofort im Vereinsheim übernachten, in einem eigenen Zimmer im Obergeschoss. Da, wo normalerweise immer die Athleten während der Trainingslager schlafen.
Und dann... Ich habe wirklich gemerkt, okay, dass meine Füße nicht mehr auf dem Boden sind.
Mit dem Fahrrad rast Seid zurück ins Flüchtlingsheim, so schnell wie er kann. Ihm kommen die Tränen.
Ich war so glücklich mit deinem Fahrrad. Ich habe ganzen Tag geschrien, wirklich richtig laut, bis zum Heim.
In der Flüchtlingsunterkunft geht Seid direkt zu der Person, die kontrolliert, dass alle registrierten Flüchtlinge da sind, wo sie sein sollen.
Ich habe Bescheid gesagt, dass ich jetzt im Verein wohne, aber komme regelmäßig hier, wenn ich unterschreiben muss, wenn ich meinen Brief abholen muss, weil ich dürfte meine Adresse nicht ändern. Und die waren damit einverstanden, haben gesagt, ist kein Problem.
Also geht Seid auf sein Zimmer, packt seine Sachen zusammen und verabschiedet sich von seinem einzigen Zimmerkollegen, der zu der Zeit noch bei ihm wohnt, ein Iraker. Dann wieder raus.
Und ist meinem Trainer mit dem Auto gekommen, hatte ein Opel Corsa.
Seid steht vor seinem Trainer. In der Hand hat er nur Plastiktüten und daneben sein Fahrrad.
Mein ganzes Leben war einfach nur zwei Tüten in seinem Kofferraum und ein Fahrrad. Ich glaube, er war richtig geschockt.
Seid wirft noch einmal einen Blick zurück auf die Container, die in den letzten Wochen sein Zuhause waren. Dann steigt er in das Auto seines Trainers. Das ist natürlich eine ziemlich privilegierte Lage, in der die Rheinbrüder damals sind. Sie haben einen kompletten Trainingskomplex, in dem Saed wohnen kann. Bei vielen anderen Vereinen sieht das Ende 2015 ganz anders aus. Innerhalb weniger Monate kommen Hunderttausende geflüchtete Menschen in Deutschland an und es müssen schnell Notunterkünfte her. Und das ist auch eine meiner Haupterinnerungen an diese Zeit, wie in vielen Städten Turnhallen belegt werden. Ich habe die Bilder mit den aneinandergereihten Feldbetten und Matratzen noch total vor mir. Und für uns in der Sportredaktion im Deutschlandfunk ist das ein riesiges Thema damals. Das wird nämlich zu einer echten Zerreißprobe für den organisierten Sport in Deutschland.
Verehrte Podiumsgäste, geschätztes Publikum, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der Deutschlandfunk Sportredaktion, herzlich willkommen zu unserer nunmehr 5. Sportkonferenz hier im Kölner Kammermusiksaal.
Im November 2015 richtet unsere Redaktion bei uns im Kölner Funkhaus eine Sportkonferenz aus. Bei der geht es genau um dieses Thema: grenzenlos überfordert, der Sport und die Flüchtlingsfrage. Das ist damals der Titel der Podiumsdiskussion. Und der damalige Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, Alfons Hörmann, findet klare Worte.
Typisches Beispiel Bremen. Da wurde berichtet, dass bis Weihnachten relativ klar absehbar ist, dass ein Drittel der dortigen Turnhallen für die Unterbringung genutzt werden. Und damit sind es natürlich schon in einem Bereich, der wehtut. Das Ganze dann in Verbindung mit der Gefahr, dass die Akzeptanz sowohl bei den Mitgliedern als auch insbesondere bei den ehrenamtlich Engagierten leidet, kann zumindest dann eine Erosion nach sich ziehen, wenn es nicht gelingt, kreative Lösungen zu finden.
Er befürchtet damals, dass viele Menschen den geliebten Sportvereinen in ihren Dörfern und Städten den Rücken zukehren. Aber das Gegenteil passiert.
Die Sportverbände haben ja ziemlich früh ganz viele Anstrengungen unternommen, auch rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen, über die Geflüchtete am Sportbetrieb teilnehmen konnten.
Das sagt Klaus Seibert mit dem Wissen von heute. Er ist Sportsoziologe und hat in den vergangenen Jahren an Studien mitgewirkt, die genau das untersucht haben. Er hat mit vielen Beteiligten gesprochen, mit Vereinen, die nach der Flüchtlingskrise ihr komplettes Vereinskonzept umgestellt haben, aber auch mit geflüchteten Menschen, die durch den Sport Anschluss in der deutschen Gesellschaft gefunden haben. Ich kann mir das, was Klaus Seibert da so andeutet, auch sehr gut vorstellen. Ich meine, wenn jemand die Regeln und Gepflogenheiten einer Sportart aus seiner Heimat kennt, dann ist das ja quasi so eine internationale Sprache, mit der man erstmal andocken kann. Egal ob auf dem Fußballplatz oder beim Paddeln auf dem Rhein. Und wer weiß, wo er seine Sportart im neuen Land findet, kommt dann wie Said im Sportverein mit Menschen in Kontakt, mit denen er und wahrscheinlich auch andere Flüchtlinge im Flüchtlingsheim sonst nie in Kontakt gekommen wären. Eine Chance für Annäherung. Wer sich persönlich kennt, der hilft vielleicht auch mal.
Sportvereine haben ja, das ist ja die größte zivilgesellschaftliche Organisation in Deutschland. Das sind ja Millionen von Mitgliedern in den Vereinen organisiert und dementsprechend besteht da auch so mit das größte Potenzial bei der Aufnahme von Geflüchteten oder zumindest mal bei der Inklusion von Geflüchteten in den Vereinssport. Insofern würde ich nicht sagen, dass der organisierte Sport damit überfordert war, ganz im Gegenteil.
Die großen Sportverbände versuchen schon seit vielen Jahren, Programme aufzusetzen und damit Vereinen, die sich engagieren und dabei mithelfen wollen, geflüchtete Menschen zu integrieren, zu helfen. Zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung. Dafür müssen natürlich auch Anträge gestellt werden. Auch da kommt natürlich Bürokratie ins Spiel. Und im Fall von Said Fazlullah hat sein Verein, die Rheinbrüder Karlsruhe und vor allem Detlef Hofmann, keine Zeit.
Es gibt eine Integration durch Sport. Aber bevor ich die Anträge ausfüllen muss dann und das, was ich da dann an Nasenwasser dafür bekomme, mache ich lieber andere Dinge. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird falsch gemacht, meiner Ansicht nach. Man muss das wirklich teilweise individuell sehen und man muss die Menschen dann auch mitnehmen dann in den Bereichen. Und das ist total schwierig, weil man scheitert eben an diesen bürokratischen Hürden dann.
Ich war damals schon bei unserer Sportkonferenz im Deutschlandfunk dabei, als wir über genau das gesprochen haben. Und bis heute habe ich irgendwie den Eindruck nie verloren, dass diese Integrationsprojekte zwar schon wahnsinnig effektiv sind, aber eben auch oft nur vereinzelt da sind. Da steckt kein so echtes System dahinter. Im Sport gibt es gefühlt tausend Haltungen und Ansätze, wie man es richtig macht. Aber sowas wie einen systematischen Ansatz, wie in ganz Deutschland der Vereinssport als Integrationshelfer dienen kann und wie er dazu auch befähigt wird, wenn die Zeit von Ehrenamtlern knapp ist, das sehe ich irgendwie nicht.
Natürlich ist das eine mögliche Hürde, ne? Diese ganzen bürokratischen Aspekte, die man bearbeiten muss oder die man angehen muss.
Klaus Seibert hat das in seinen Studien auch festgestellt. Genau das ist das große Problem. Damit das Potenzial ausgeschöpft werden kann, reicht es nicht, wenn geflüchtete Menschen Eigeninitiative zeigen. Alleine können sie diesen Bürokratiedschungel gar nicht bewältigen.
Das sind Türöffner, ne? Solche Menschen sind diese Fürsprecher, von denen ich vorhin gesprochen bin. Wir brauchen diese Personen, diese Brückenbauer oder Networker, die dann Kontakte herstellen, beispielsweise zum Journalisten oder zu den Olympiastützpunkten, die dann vielleicht auch ihren politischen Einfluss geltend machen, wenn sie welchen haben, die ihre Netzwerke selbst auch nutzen und zur Verfügung stellen und die darüber dann Wege schaffen, über die der Zugang dann zum Spitzensport oder hier zum Kanuverband oder die Möglichkeit besteht, auch die Infrastruktur dann zu nutzen, die ganzen Förderstrukturen auch zu nutzen. Also das ist aus meiner Sicht ganz entscheidend. Es braucht diese Networker.
Seid Faslula hat großes Glück, dass er in Karlsruhe auf so einen Networker trifft. Das betont er in unseren Gesprächen auch immer wieder. Kaum ein Sportfunktionär in Karlsruhe ist besser vernetzt als Detlef Hofmann, der 2015 auch schon seit vielen Jahren für die CDU im Stadtrat sitzt.
Er hätte allein gar keine Chance gehabt, solche Formulare auszufüllen oder irgendwelche Gespräche zu führen, weil das ist unterirdisch, mit welcher Ignoranz man da diesen Menschen begegnet ist.
Geflüchtete Menschen sind in Deutschland oft auf sich alleine gestellt. Bis heute fehlt noch geschultes Personal. Die Warteschlangen sind lang. Bis Anträge überhaupt erst bearbeitet werden, dauert es Monate, wenn nicht sogar Jahre. Detlef Hofmann erlebt das, als er die Behördenwelt mal durch Sahitz-Augen sieht.
Wir sitzen, werden aufgerufen zu einem Gespräch, ja, und dann rufen sie seinen Namen auf, aber dass nicht mal ich ihn verstanden habe, weil sie ihn halt auf Deutsch irgendwas, was weiß ich, Saiyat, Platzlottler, ja, da hat kein Mensch was gesprochen, da habe ich gesagt, du, das könnte der Name gewesen sein, ja, und so ging das aber mit vielen afrikanischen oder arabischen Menschen auch, und von daher, wie soll eine Integration funktionieren, wenn ich allein immer wieder an solchen bürokratischen Hürden, und da sind wir in Deutschland Weltmeister, in sowas aufzubauen, dann zu scheitern. Und da helfen die besten Programme nichts. Hier muss ein Umdenken stattfinden, meiner Ansicht nach.
In Karlsruhe gibt es inzwischen auch schon Lösungsansätze. Ein Patenschaftsprogramm, bei dem einheimische geflüchteten Menschen helfen, diese bürokratischen Hürden zu überwinden.
Das heißt, ich habe einen gewissen Paten, der einem Geflüchteten zur Seite gestellt bekommt, ja, und der ihn dann einfach begleitet bei diesen ganzen Behördengängen oder bei der Integration in den Beruf begleitet. Und so könnte ich mir das auch im Sportverein vorstellen, dass es dort Paten gibt, ja, die dann den entsprechenden helfen und diese Hilfestellung geben, gerade in sprachlicher Hinsicht, aber auch im Verständnis.
Bei den Rheinbrüdern Karlsruhe wird die Integration von Said Faslula zum Gemeinschaftsprojekt. Ganz wichtig dabei sind die Teamkollegen.
Hier ist übrigens mein Trainingspartner, der mit mir in Tokio Olympia-Vorbereitung gemacht hat. Ja, eigentlich auch mein bester Kumpel hier im Verein, der vom Anfang an meiner Seite war, der Jan.
Jan Bechtold ist 2015 17 Jahre alt, einer der besten Nachwuchskanuten in Deutschland. Und einer, der sich auch sonst sehr viel im Verein engagiert.
Das war das, was ihn und mich da wirklich in Situationen dann zusammengeschweißt hat, weil ich halt gerade im Ehrenamt sehr viel eingebunden war und bin. Und ihn dann halt, weil er zu dem Zeitpunkt ja auch einfach die Zeit dann hatte, als er bei uns im Verein die Wohnmöglichkeit bekommen hat, dass man ihn da einfach einbindet. Und das waren ganz banale Sachen, wie auf Events gehen und den Verein repräsentieren, aber auch in Schulen gehen und Nachwuchsarbeit betreiben. Und dieses gemeinsam so ein Projekt verfolgen und Sachen angehen, damit hat es eigentlich angefangen.
Said wird auf badische Art integriert. Vom engen Flüchtlingsheim zieht er ins riesige Vereinsheim und lebt dort insgesamt über ein Jahr. So eine typische Szene für einen Culture Clash ist ein Tag, an dem Said seinen Teamkameraden eine landestypische Spezialität aus seiner Heimat zubereiten will.
Man merkt natürlich schon auch, dass da unterschiedliche Kulturen aufeinander geprasselt sind. Ich erinnere, als er mal sein Leibgericht hier oben gekocht hat und dann der ganze Kraftraum danach gerochen hat und alles Mögliche.
Ach, die übertreiben.
Ich glaube, beim Said gibt es bestimmt mehrere Sachen, was den Geruchsfaktor beim Kochen angeht, etwas spezieller sind, weil es halt eben auch eine andere Art von Küche ist. Ich könnte mich aber daran erinnern, dass das in dem Falle wirklich nicht sein Leibgericht war, sondern eben eine iranische Spezialität, die er zubereitet hat, nämlich Schafskopf, der natürlich dann doch aufgrund vom Fleisch einen sehr interessanten Eigengeruch hatte.
Schafskopf, eine iranische Spezialität. Der wird so lange gekocht, bis er weich und genießbar ist. Traditionell mit viel Knoblauch. Und der dann auch genau so, also als Kopf, serviert wird. Said geht dafür zum türkischen Supermarkt. Da gibt es frische Lamm- und Schafsköpfe.
Natürlich müssen die Zutaten da vorher auch eingekauft werden. Und der Schafkopf, den er natürlich vom Händler frisch geholt hatte, der lag halt in einer Plastiktüte im Kühlschrank. Und da gab es durchaus den einen oder anderen, also sowohl unsere damalige Reinigungskraft als auch ein paar Trainer, die halt in diesem Kühlschrank auch Sachen gelagert haben und machen dann morgens das Ding auf und dich schaut dann so ein totes Tier mit einem Schädel erstmal in der Plastiktüte an, wo unten noch ein bisschen Blut drin ist. Und das war dann erstmal ein bisschen Verwirrung. Ich weiß auf jeden Fall, dass unsere Reinigungskraft morgens erstmal einen riesen Schrecken bekommen hat, als sie den Kühlschrank sauber machen wollte. Und dann guckt dich da so ein totes Tier an. Da rechnest du ja erstmal nicht mit.
Ärger bekommt Said dafür zwar nicht, aber die Trainer im Vereinsheim versuchen ihm trotzdem zu erklären, dass ein Schafskopf im Kühlschrank in Deutschland zumindest mal gewöhnungsbedürftig ist.
Hat gesagt, mach einfach nicht. Weil hier sind andere Kinder da und wenn die Kühlschrank aufmachen, ist das irgendwie komisch. Da habe ich akzeptiert. Ab dem Zeitpunkt habe ich nur gegrillt.
Grillen, das ist bei den Rheinbrüdern Karlsruhe fast schon zu einem Ritual geworden. Der Saisonabschluss wird im Karlsruher Rheinhafen traditionell hinterm Grill gefeiert. Jan Bechtold ist seit er klein war mit dabei und er merkt damals schnell, dass das genau Saids Ding ist.
Da erinnere ich mich, das war nicht mal ein Jahr später, hatten wir eben in Karlsruhe unsere baden-württembergische Meisterschaft. Da konnte man die Integration perfekt miterleben, weil da stand Said mit dem Tannenzäpfle-Bier und mit dem Schweinenackensteak hinterm Grill und hat für die Truppe dann nach Abschluss der Wettkämpfe gegrillt.
Ich habe mich wirklich angepasst und ich wollte so sein wie die Menschen hier. Ich habe trotzdem meine Art und Weise, wie er sagt, dass ich manchmal anstrengend bin, aber ich habe mir vom Anfang an gesagt, wenn ich hier leben möchte, dann möchte ich einfach so leben wie die anderen Menschen.
Nur, was mir bei diesen Gesprächen durch den Kopf geht, müssen sich geflüchtete Menschen so anpassen, um als perfektes Beispiel für Integration herhalten zu können? Oder ist es nicht auch eine echte Chance für die deutschen Sportvereine, wenn Menschen aus anderen Kulturen dazustoßen und man gemeinsam neue Traditionen schaffen kann? Said erzählt mir zum Beispiel, dass er auch nach diesem Vorfall noch ein paar Mal Schafskopf gekocht hat. Auch für seine Teamkollegen. Und vielen hat das sogar ganz gut geschmeckt. Auf jeden Fall kann man ja in Deutschland nicht erwarten, dass jemand plötzlich einfach mit Pilz trinkt und Schweinswürstchen isst. Said bringt definitiv vieles mit für eine Integration, wie sie viele als gelungen bezeichnen würden. Er ist offen, bereit, Neues auszuprobieren. Er ist nicht zurückhaltend, sondern geht super gerne auf Menschen zu. Und er ist extrem ehrgeizig und hat klare Ziele. Deshalb fügt er sich auch sportlich schnell ins Team ein und wird innerhalb von ein paar Monaten zu einem absoluten Leistungsträger bei den Rheinbrüdern. Im Sommer 2016 steht für ihn das erste große Highlight in Deutschland an. Die deutschen Meisterschaften. Auf den Tribünen sitzen die Familien und Vereinsmitglieder und fiebern mit. Es gibt Zelte, an denen Bratwürste und Bier verkauft werden und die Stimmung ist gut. Nur einer ist vor seinem Rennen sehr angespannt.
Ich weiß, wie er vorher um den Bootshänger rumschlawenzelt ist und du gemerkt hast, er ist gerade nervös und will hier jetzt unbedingt allen beweisen, dass er hier in Deutschland gut angekommen ist.
Said Fazlullah macht sich bereit für seinen ersten großen Auftritt in Deutschland.
Mein Trainer Ralf hat mir gesagt, und wie sieht aus, bist du gut
gut drauf. Ich habe ich mich sehr gut drauf. Und er sagt, ja, schau mal, dass du halt dann wirklich ins A-Finale kommst. Und ich sage, was A-Finale? Ich will eine Medaille.
Vor dem Rennen geht er mit seinem Trainer die Startliste durch. Sie sprechen über die Gegner, gegen die Said gleich paddeln wird.
Wir hatten 3 Vorläufe. Und dann hat so einen Kreis gemacht. Ja, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. Wirklich Nationalmannschaft. Ja, hier Belgier.
Said tritt gleich gegen die Besten der Besten an. Mit dem Wissen im Hinterkopf macht er sich auf den Weg. Sein Boot trägt er alleine. Dann paddelt er sich warm.
Wir mussten auch lange warten, weil irgendwie Startschuh kaputt war. Aber allein am Startschuh andere Menschen sehen, Martin Holstein, Max Hof, Tamás Gyökeres, Kai Spener, noch 2, 3 andere Favoriten, da habe ich fast in die Hose gemacht. Was mache ich denn hier?
Und dann geht's los.
Mir war es einfach egal. Ich habe einfach nicht gehört und nicht gesehen. Und ich wollte einfach fahren.
Said gibt alles, ist völlig im Tunnel. Neben ihm Kanuten aus der deutschen Nationalmannschaft, Olympiateilnehmer, Weltmeister, Medaillengewinner.
Und ja, ich hatte einfach so 2 Flügel an meiner Seite. Ich habe gesagt, ich kann jetzt wirklich fliegen.
Kurz vor dem Ziel schaut er das erste Mal zu seinen Konkurrenten.
Irgendwann mal habe ich wirklich nach rechts geschaut und gesagt, hey, ich bin wirklich dran.
Fast alle Boote sind gleich auf und kämpfen ums Podest. Said ist mittendrin. Das Adrenalin rauscht durch seine Adern.
Ich muss jetzt zeigen, dass ich kann. Ich habe wirklich Endspurt meines Lebens gemacht in den letzten 200 Meter.
Die Boote überqueren fast zeitgleich die Ziellinie.
Es war wirklich sehr knapp. In Zehntel oder Tausendstel sind wir alle ans Ziel eingekommen.
Eine offizielle Durchsage, in welcher Reihenfolge die Boote ins Ziel gekommen sind, gibt es noch nicht. Stattdessen Bootskontrolle. Das ist Pflicht. Saids Boot wird gewogen. Jedes Boot muss ein gewisses Mindestgewicht haben, damit sichergestellt werden kann, dass keiner einen unfairen Vorteil hat, weil das Boot zu leicht ist.
Beim Bootwiegen gibst du dein Boot ab und wartest du halt dann, bis Ergebnisse rauskommen. Also jeder wartet auf seinen Trainer, weil die Trainer bekommen halt dann früher Bescheid.
Dann sieht er, wie sein Trainer Ralf Straub angesprintet kommt. Schon von Weitem erkennt er die 3 Finger, die sein Trainer in die Luft streckt. Said ist Dritter.
Und dann haben wir uns umarmt, also ganz fest. Und ich habe halt natürlich wie immer geheult. Und dann ist noch näher gekommen, habe ich gefragt, wirklich Dritter geworden? Hat er ja. Und dann haben wir uns wirklich hier umarmt. Das war das schönste Gefühl, das ich je hatte.
Es ist der erste große sportliche Erfolg für Said Fazlullah nach seiner Flucht. Bronze bei den deutschen Meisterschaften. Vor so vielen Sportlern aus der Nationalmannschaft. Selbst seine eigenen Teamkollegen sind total überrascht.
Also man muss sich vor Augen führen, ein Jahr vorher war er der langsamste Paddler im Rheinhafen. Also die ersten Einheiten, da haben teilweise die Trainer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gedacht, oh Gott, was haben wir jetzt da? Mal schauen, was daraus wird. Und dass dann ein Jahr später wirklich so ein Erfolg schon rauskommt, im Einer auf einer deutschen Medaille, hat eigentlich gezeigt, was da für ein Potenzial dann in dem Kerl drinsteckt, wenn er will.
Ein Flüchtling paddelt bei den deutschen Meisterschaften aufs Podest. Vorbei an vielen etablierten Kanuten aus der Nationalmannschaft, an Weltmeistern und Olympiasiegern.
Ja, es war einfach unglaublich. Ich war mega stolz. Alle anderen waren auch stolz auf mich. Und es war einfach so revolutionär in Deutschland. Also ein Flüchtling aus dem Iran in Deutschland. 3. Platz in olympischer Strecke. Woher kommt er? Was macht er? Hat er gedopt?
Aber nicht alle gönnen ihm den Erfolg.
Also mein Problem hat dann da begonnen, dass ich halt dann so alles einigermaßen verstanden und gesehen habe. Egal, was du sagst, du kommst halt dann in einem Land, die alle Weltmeister und Olympiasieger sind. Und auf einmal bist du halt dann auf dem Treppchen oder halt dann mit Besten dabei und automatisch hört man ja auch irgendwelche Gerüchte.
Um die Frage, wer gehört im Sport und auch in der Gesellschaft in Deutschland dazu, geht's in Folge 4. Die findet ihr direkt hier in eurem Podcatcher. Das war Folge 3. Flucht und Spiele, Integrationschance Sportverein. Ich will euch aber noch eine andere Geschichte aus dem Leistungssport hier ans Herz legen. Auch da geht's um viel mehr als nur um Sport. Der neue Deutschlandfunk-Podcast Die Turmspringerinnen erzählt von Mi, Q, Anna und Talisa. Unser Autor hat sie beim Training in der Schwimmhalle kennengelernt und dann 13 Jahre lang begleitet. Und das, was er dabei gelernt hat, ist, der kraftvolle Absprung, die eleganten Drehungen und das möglichst spritzerlose Eintauchen, dauern bei einem gelungenen Sprung 1,4 Sekunden. Dahinter stehen jahrelange Disziplin, Opferbereitschaft und Drill.
Das beste Gefühl nach dem Sprung ist so, wenn man es geschafft hat und froh ist, dass man sich das getraut hat.
Gleichzeitig reifen die vier zu Persönlichkeiten heran, jede auf ihre eigene Weise. Wie unterschiedlich diese vier Geschichten verlaufen. Eine der jungen Frauen landet sogar beim Film. Was aus dem Traum von Olympia wird und wie Mi, Q, Anna und Talisa am Ende den Absprung vom Leistungssport finden, das erzählt unser Podcast Die Turmspringerinnen in 6 Folgen.
Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Man hat Glücksgefühle, wenn man dann unten heil ankommt.
Zu hören in der Deutschlandfunk-App und überall sonst. Players ist ein Podcast aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Skript und Interviews Raphael Späth und Marina Schweitzer. Redaktion Astrid Ravohl und Maximilian Rieger. Produktion Uwe Bräunig. Dramaturgische Beratung Niloufar Elhami. Players Sounddesign Jan Topp. Eine Produktion vom Juli 2024. Alle Folgen gibt's schon jetzt in der Deutschlandfunk-App.